und herzlich willkommen. Es ist wieder Junkmiles-Donnerstag. Heute zugegeben mit einem kleinen Raum-Zeit-Kontinuum, welches hier ein bisschen verschoben ist. Die Challenge Rot ist gewesen, wenn diese Folge aufgezeichnet wird, aber noch nicht. Also wundert euch nicht, dass ich nicht tagesaktuell auf die wahrscheinlich beeindruckenden Ergebnisse vom letzten Sonntag eingehe. Werden wir auf jeden Fall nachholen, da nochmal eine zackige Analyse hinzulegen. Die V2 Max ist tot. Lang lebe die V2 Max ist der Titel der heutigen Folge. Und den habe ich mir überlegt aus Gründen, klar. Und in dem Falle drei Gründe, die ich euch einmal vorstellen möchte, mit der ich versuchen wollen würde, ja, auch mal so ein paar Nebengeräusche der V2 Max in irgendeiner Form zu beleuchten. Eine Sache, die klar ist: Die VO2 Max ist das wichtigste Bruttokriterium der Leistungsfähigkeit, welches wir haben. Das Prinzip für jeden erdenklichen Ausdauersportler ist immer: Je größer die VO2 Max ist, desto besser. Ja, ich werde über die VO2 Max selber gar nicht so viel sagen müssen. Das haben wir hier in vorangegangenen Folgen immer mal wieder thematisiert, was genau das bedeutet, wie hoch die so ist für unterschiedliche Geschlechter und Altersklassen und alles, was dazugehört, auch wie sie sich physiologisch zusammensetzt. Worauf ich heute gerne aber eingehen möchte, sind drei Dinge, die mir persönlich in Bezug auf die VO2 Max häufig begegnen und die ich euch gerne mitgeben wollen würde. Nummer 1. Die VO2 Max findet ihr mittlerweile auch, oder nicht nur mittlerweile, sondern seit einigen Jahren auf euren Devices. Egal, ob es die Laufuhr ist, die Head Unit beim Radfahren. In irgendeiner Form spuckt unser Device auch eine VO2 Max aus. Das ist grundsätzlich erstmal okay. Wenn ihr zwei Folgen zurückdenkt, da habe ich euch mit meinen herausragenden Malkünsten, Ironie off, gezeigt, wie sich der Energiestoffwechsel des Körpers zusammensetzt. Und falls ihr es gesehen habt, habe ich euch aufgezeigt, wie relativ grob der lineare Zusammenhang bis zu einer bestimmten Intensität von Leistung und Sauerstoffaufnahme ist. Ja, und dieser Zusammenhang lag bei 12 Millilitern pro Minute, die ich brauche, um 1 Watt beim Radfahren auf die Pedale zu bringen. Und dadurch, dass es diesen linearen Zusammenhang gibt, ist auch ein Device in der Lage, ausgehend im Speziellen von einem Powermeter, grob zu erfassen, wo eure VO2 Max denn letztendlich liegt. Es funktioniert relativ einfach. Der Algorithmus dahinter sieht in etwa so aus: Wir brauchen eine gefahrene Leistung von euch im Training oder im Rennen. Die muss über einen halbwegs signifikanten Zeitraum gegeben sein. Also da reichen nicht 1 oder 2 Sekunden, sondern es muss ein bisschen länger sein. Fragt mich bitte nicht, wie die ganzen Algorithmen sind der diversen Hersteller. Aber so ist es physiologisch erklärt gerade. Und ausgehend von dieser Leistung über signifikanten Zeitraum kann ich zumindest mal abschätzen, eben mit dieser groben linearen Korrelation, wie hoch die VO2 Max für den Sportler oder die Sportlerin wohl sein wird. Das Ganze funktioniert immer dann vor allen Dingen sehr gut, wenn man es hinbekommt, irgendwie auch mal Leistungsspitzen im Training zu haben. Also man muss schon mal irgendwo sich auch im Bereich der Schwelle, zumindest mal im Training oder auch im Wettkampf dann gegebenenfalls, bewegen. Je mehr höhere Intensitäten über diese signifikanten Zeiträume, desto sauberer die Bestimmung am Ende der VO2 Max. Jetzt die Haken. Wenn wir das Ganze uns beim Laufen anschauen, dann müssen wir uns immer überlegen, dass beim Laufen, anders als beim Radfahren, eine Variable hinzukommt bei der Bestimmung der Leistungsfähigkeit, die letztendlich diese gesamte Gleichung durchaus deutlich differenzierter macht. Was ich damit sagen will, ist, wenn ihr euch an die vorletzte Folge erinnert, da ging es letztendlich darum, dass ich gesagt habe, die Leistungsfähigkeit des Sportlers hängt ab von 2 Stoffwechselwegen, nämlich dem aeroben Stoffwechsel, Klammer auf, die VO2 Max, und dem anaeroben Stoffwechsel, die VLA Max. Wir kommen gleich nochmal dazu, welche Bedeutung das eigentlich hat. Beim Laufen müssen wir uns überlegen, dass die Bewegungsökonomie, die wir haben, oder genauer die Laufökonomie, durchaus deutlich unterschiedlicher ist als beim Radfahren. Streng genommen muss man die beim Radfahren mit hinzuziehen. Dadurch, dass aber die Bewegungsökonomie beim Radfahren für uns alle mehr oder weniger gleich ist, sich nur bedingt unterscheidet, dürfen wir die immer so ein kleines bisschen vernachlässigen. Beim Laufen ist das vollkommen anders. Wenn wir da wissen wollen, wie leistungsfähig wir sind, dann brauchen wir drei Variablen: V2 Max, VLA Max, Laufökonomie. Ja? Wenn jetzt also die Laufuhr hingeht und versucht zurückzurechnen, wie hoch eure VO2 Max ist, dann fehlt ihr erstmal schon mal Leistung. Ja, also sie kann vielleicht Leistung errechnen, sie kann aber Leistung nicht messen. Und wenn ich das so anekdotisch beurteilen darf, ich habe noch nie eine Uhr gesehen, die das vernünftig macht. Ja, das liegt einfach schlicht auch daran, dass sie das physiologisch gar nicht können kann. Ja, weil sie einfach die Ökonomie nicht kennt und auch nicht erfassen kann. Ja, eine Ökonomie, eine Laufökonomie ist etwas, was man wirklich auch nur durch eine Messung unter anderem von Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe herausfinden kann. Und da die Uhr das nicht kann, haben wir da eine riesige, riesige Fehlerwahrscheinlichkeit. Ja, und dann haben wir die Situation, dass wir uns das so vorstellen müssen: Wir stellen die Gleichung um zugunsten der VO2 Max. Die Laufuhr möchte rausbekommen, wie ist unsere VO2 Max. Jetzt kann die Leistungsfähigkeit schon mal nicht rausfinden, die ja Teil der Gleichung wäre mit den vier Variablen. Und weil sie das schon nicht kann, dann kann sie auch gleichzeitig nicht die VLA Max rausfinden und sie kann auch nicht die Laufökonomie rausfinden. Sie versucht letztendlich also ein Ergebnis zu bekommen mit 3 mal X. Und sie ist nicht in der Lage, auf 1 mal X aufzulösen. Und jeder, der Mathe in der 6. Klasse gehabt hat, der weiß, eine Formel aufzulösen mit 3 mal X, wenn ich die nicht auf 1x auflösen kann, ja, das funktioniert nicht. Und deswegen kann ich allerhöchstens hingehen und, naja, ich will nicht raten sagen, ich sage mal schätzen, aber schätzen ist halt nicht wissen. Und deswegen dürfen wir ganz getrost hingehen und die VO2 Max-Werte, die wir finden auf unseren Devices, beim Radfahren als halbwegs valide ansehen. Da ist es immer noch so, dass die VLA Max nicht mitbestimmt wird, aber es ist okay. Das sei an der Stelle ein kleines bisschen Wohlwollen zu vernachlässigen. Und beim Laufen hinnehmen dürfen als etwas, ja, was mit sehr großer Wahrscheinlichkeit höchstens ein Glückstreffer ist, wenn es ansatzweise da liegt, wo die VO2 Max wirklich ist. Ja, deswegen ist es mir persönlich auch total wichtig, dass ihr euch diese Werte, die dabei stehen, nicht zu Herzen nehmt. Ich darf das vielleicht sogar auch mal anders sagen. Ich verstehe völlig, dass nicht jeder jetzt die Möglichkeit hat, alle 2-3 Monate seine aktuelle VO2 Max, seine Schwellenleistung, seine Laufökonomie und seine Laktatbildungsrate zu bestimmen. Das ist völlig fein. Wenn es aber für euch darum geht, dass ihr eure Leistungsfähigkeit trotzdem ein klein wenig beobachten wollt, dann seid so gut und nehmt nicht unbedingt die VO2 Max von eurem Device, sondern nehmt die praktische Ausführung eurer Leistungsfähigkeit. Also ganz stumpf. Lauft 5 Kilometer im Training und guckt, ob es nach drei Monaten schneller geworden ist, ja oder nein. Nehmt 10 Kilometer im Training und schaut, ob es über den Saisonverlauf schneller geworden ist, ja oder nein. Ja, das ist die beste Möglichkeit, um da eine sinnvolle Aussage zu bekommen. Zweiter Punkt zu VO2 Max, und wir sind da gerade schon fast gewesen, ist letztendlich, das habe ich einleitend gesagt, dass die VO2 Max ein Bruttokriterium ist. Und mit Bruttokriterium ist gemeint, das können wir uns jetzt wirklich vorstellen, wie auf der Lohnabrechnung: Brutto ist nicht gleich Netto. Ja, an der Stelle leider, das muss man immer wieder dazu sagen, verständlicherweise, trotzdem leider. Und das Ganze ist wie folgt. Die VO2 Max ist letztendlich analog zu sehen wie so eine Art Motorleistung, sage ich mal. Der aerobe Stoffwechsel ist letztendlich der Motor, der darüber entscheidet, wie viel Leistung wir imstande sind zu fahren oder zu laufen oder zu schwimmen, und gibt erstmal im Kern nur die Größe des Motors wieder. Wenn wir kurz beim Autobeispiel bleiben, dann sind wir uns, denke ich, alle einig, dass nicht zwangsläufig das Auto mit dem größten Motor, vielleicht mit dem größten Hubraum, auch das schnellste sein muss oder das beste ist für eine längere Reise oder. Ja, und so ist es im Sport, gerade im Ausdauersport, auch mit der VO2 Max. Die Lohnabrechnung sagt, deine VO2 Max ist 70 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht. Jetzt ist die Frage, wie viel geht von unserem Bruttogehalt eigentlich ab und wie viel kommt netto dabei raus? Und das muss man sich in etwa so vorstellen. Das Erste, was davon abgeht, ist die Frage, wie viel von der Motorleistung wird letztendlich eingenommen von dem anaeroben Stoffwechsel, der Kohlenhydrate verstoffwechselt, Laktat umwandelt und die weiter verstoffwechseln muss, um die dann letztendlich in Energie bzw. Leistung umzuwandeln. Zwei Folgen zurück, dann habt ihr das nochmal im Detail erklärt bekommen. Und je nachdem, wie unser anaerober Stoffwechsel ausgestaltet ist, haben wir einen Einfluss auf die Nutzung der maximalen Sauerstoffaufnahme. Mit anderen Worten, je nachdem, wie unsere Steuerklasse ausgestaltet ist, haben wir einen Einfluss auf unser Bruttogehalt und wie viel davon am Ende des Tages netto, zumindest mal im ersten Anlauf des Monats liquiditätstechnisch, übrig bleibt. Dann kommt hinzu, dass wir bei der, gerade im Speziellen beim Laufen, grundsätzlich immer die Frage haben, wie ist denn wirklich unsere Laufökonomie? Also wie viel von dem Bruttogehalt sinngemäß kommt denn auf dem Konto an? Steuerklasse haben wir eben gehabt, ist ein Kriterium, was da eine Auswirkung hat. Aber es gibt ja noch diverse andere Kriterien, die auf so einer Lohnabrechnung letztendlich auftauchen können. Und die Laufökonomie als solche beschreibt, wie viel Sauerstoff wir benötigen, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu laufen. Ja, ich sage das nochmal. Die Laufökonomie beschreibt, wie viel Sauerstoff wir benötigen, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu laufen. Und diese Benötigung von Sauerstoff, die kann von Athlet zu Athlet, von Athletin zu Athletin sehr deutlich unterschiedlich sein. Also anders als beim Radfahren, wo das alles mit einem Wirkungsgrad irgendwas zwischen 21 bis grob 26% anzunehmen ist, ist es beim Laufen deutlich, deutlich variabler. Und wenn ich von deutlich variabler spreche, dann meine ich damit, dass so in der Range, sage ich mal, die wir hier grundsätzlich bei HiSize an Leistungsdiagnostiken so messen, dass das Ganze gerne mal mit einer Abweichung von roundabout 80% in etwa, dass es da liegen kann. Das ist die Abweichung. Ja, also wir haben teilweise Athletinnen und Athleten, und jetzt Achtung, die brauchen 8 Milliliter Sauerstoffaufnahme pro Minute pro Kilo Körpergewicht, um einen Meter pro Sekunde schnell zu laufen. Ja, wir brauchen immer eine gewisse Nivellierung, damit wir das standardisieren können. Wir haben andere Athleten, die brauchen 14 oder 15 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht, um 1 Meter pro Sekunde zu laufen. Der Unterschied zwischen 8 und 15 Millilitern ist zugegeben echt extrem. Das sind wirklich die absoluten Randbereiche von den ökonomischsten Profis, die wir haben im Bereich von 8. Hin zu den eher unökonomischeren, sagen wir es mal so, die dann irgendwo im Bereich von 14, 15 Millilitern liegen. Aber ihr seht schon, da ist fast Faktor 2 dazwischen, ja, von 8 bis 14, 15. Deswegen spreche ich von ganz grob irgendwo in der Range von 80% Abweichung vom ökonomischsten, schweres Wort, bis hin zum unökonomischsten, ähnlicherweise schweres Wort. So, und deswegen ist halt auch in der, sage ich mal, sportwissenschaftlichen Betrachtung als auch in der praktischen Betrachtung die VO2 Max zwar ein sehr wichtiges Leistungskriterium, das ist absolut ohne Zweifel, aber diese VO2 Max als einziges Kriterium zu benutzen, das wäre jetzt so, als würden wir alle unsere Gehälter vergleichen und würden lediglich immer nur das Bruttogehalt nehmen, ohne zu vergleichen, in welcher Steuerklasse wir uns befinden, wie der Kinderfreibetrag aussieht, wie viel Jobräder ich geleast habe, damit kenne ich mich aus, ja, und wie viel davon letztendlich vom Bruttogehalt abgeht und so weiter und so fort. So, und wenn wir dann aber effektiv vergleichen wollen, wie viel Geld eigentlich auf dem Konto ankommt, ja, dann nützt es halt nicht, einfach nur das Bruttogehalt zu vergleichen, sondern dann müssen wir die Abzüge schon auch ein bisschen mit einbeziehen. Das ist der Grund, warum es immer auch da total wichtig ist, dass wenn ich ein komplexes Bild haben will der Leistungsfähigkeit des Sportlers und wenn ich vor allen Dingen aufdecken will, wo denn die Potenziale fürs Training zum Beispiel liegen, dann reicht es halt eben nicht, diesen einen Parameter zu bestimmen. Ja, das ist ein bisschen wie vor 2 Wochen, als ich erklärt habe, wenn ich jetzt Geld sparen will, ja, das Bankberaterbeispiel, dann reicht es nicht, einfach nur zu schauen, wie viel Geld ich einnehme, sondern ich muss schon auch mal schauen, wie viel Geld ich ausgebe. Nur so kann ich ja irgendwo feststellen, an welchen Stellschrauben ich drehen kann, um am Ende des Tages einen sinnvollen Betrag jeden Monat anzusparen. Aber da brauche ich immer Einnahmen- und Ausgabenseite. Da reicht's nicht, wenn ich mir nur die Einnahmen angucke. Weil im Übrigen die Trainingsempfehlung ansonsten auch wäre, wenn ich mir nur die VO2 Max herauspicken würde als einziges Kriterium, dann kann die Empfehlung nur sein, die muss mehr werden. Ja, vielleicht ist die aber schon ausgereizt und dann ist das auch okay. Ich erzähle das vor allen Dingen auch deswegen, weil gerade zum Beispiel im Profisport, wir gerade im Triathlon häufig die Situation haben, dass es genügend Beispiele gibt von Athleten, die gar nicht mal unbedingt die höchste VO2 Max haben, aber beispielsweise die schnellsten Zeiten hinten drauf auf den Marathon laufen. Und das liegt aus ganz einfachen Gründen daran, dass die zwar vielleicht weniger Motorleistung haben, aber diese Motorleistung auch nach 3,8 Kilometern Schwimmen und 180 Kilometern Radfahren noch bedeutend viel ökonomischer und stabiler läuft und auch trotz des Einflusses der Ermüdung, die logischerweise zwangsläufig entsteht, egal ob in den ersten beiden Disziplinen oder dann auch während des Marathonlaufs, einfach nicht so eine große Auswirkung hat. Und die Zeit, die am Ende dann dabei rauskommt, ist schneller. Und das ist das Einzige, was uns zumindest mal im Rennen interessiert in irgendeiner Form. Und deswegen nehmt die VO2 Max auch in der Hinsicht nicht für bare Münze. Sie ist ein Kriterium und ein wichtiges. Sie hilft uns aber ehrlicherweise im Training auch nie so richtig weiter, wenn wir nicht gleichzeitig unsere VLA Max kennen, also unseren anaeroben Stoffwechsel, wenn wir im Laufen auch unsere Bewegungsökonomie kennen, wenn wir auch einen soliden Test unserer Schwellenleistung oder Schwellengeschwindigkeit haben und so weiter. Genau. Wenn ich mir das erlauben darf, deswegen bin ich auch ehrlicherweise immer ein wenig gelangweilt, wenn ich schlecht gemessene VO2 Max-Werte auf Instagram beobachten darf, bei denen alleine anhand der Grafiken, die da gezeigt werden, sehr offensichtlich ist, dass die Spirometrie nicht vernünftig kalibriert gewesen ist und man heutzutage einfach sehr plump hingeht und sagt, oh, da gibt's einen neuen Rekord, weil den habe ich gesehen auf Instagram und so weiter und so fort. Dann bin ich erstens, gelangweilt ist das falsche Wort, eher genervt, weil ich sehr damit hadere, welchen wissenschaftlichen Anspruch wir an solche Sensationsmeldungen haben. Da würde ich mir auch aus dem journalistischen Bereich manchmal die ein oder andere sinnvollere Einordnung wünschen. Liebe Grüße. Und darüber hinaus muss man halt immer sagen, danke, das ist jetzt ein Parameter. Mich hat auch noch nie einer dafür abgefeiert, dass mein Körpergewicht besonders groß ist zum Beispiel. Ich weiß, hat ein bisschen weniger Einfluss auf eine schnelle Leistung, aber wäre am Ende des Tages genauso stumpf, eben von dem einen Parameter darauf abzuleiten, wie meine Leistungsfähigkeit jetzt gerade aussieht. Ja, weil im Rennen, also auch im Training, ist das dann doch noch ziemlich anders. Dritter Punkt, den ich gerne noch anbringen wollen würde, und auch der baut auf den ersten beiden Punkten auf, ist das sogenannte VO2 Max Paradoxon, welches wir beim Laufen im Speziellen erleben. Ich habe euch eben grob die Range genannt, wo so eine Laufökonomie liegen kann. 8 bis 14 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht. Das ist die Menge an Sauerstoff, die wir pro Minute verarbeiten für jedes Kilo Körpergewicht, welches wir mitbringen, um damit einen Meter pro Sekunde zu laufen. Vielleicht ganz kurz für den Umrechnungsfaktor. 3,3 Meter pro Sekunde ist ganz grob ein 5-Minuten-Schnitt auf einen Kilometer. Wenn wir so Richtung 4 Meter pro Sekunde gehen, dann sind wir so ganz grob bei knapp über 4-Minuten-Schnitt auf einen Kilometer. Also nur, dass ihr eine Einordnung habt. Wenn ich jetzt also davon spreche, dass wir 10 Milliliter Sauerstoff pro Minute pro Kilo Körpergewicht verarbeiten, pro Meter pro Sekunde, dann müssen wir es einfach nur mal 3,3 nehmen, um zu wissen, wie viele Milliliter das sind, um halt 5 Minuten auf einen Kilometer zu laufen. Und so hat man natürlich eine wunderbare Vergleichbarkeit, sowohl für den einzelnen Sportler in den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die der Sportler läuft, als aber auch für den einzelnen Sportler im Vergleich zu anderen Sportlern. Punkt 3, das VO2 Max Paradoxon oder das VO2 Paradoxon, gerade beim Laufen, das rührt daher, dass dadurch, dass die Laufökonomien so deutlich unterschiedlich sind, wir gleichzeitig auch einen erheblichen Effekt auf die Anpassung der VO2 Max haben. Ja, also was ich damit sagen will ist, wenn wir uns jetzt einen Läufer vorstellen, und wir bleiben jetzt mal spezifisch bei einem Läufer, und der hat eine sehr gute Laufökonomie. Und diese sehr gute Laufökonomie befähigt ihn dazu, dass er mit jedem Schritt, den er macht, verhältnismäßig weniger Sauerstoff benötigt als jemand, der eine mittelmäßige oder sogar eine schlechte Laufökonomie hat. Das führt dazu, dass der Athlet mit der sehr guten Laufökonomie einfach auch weniger Energie umsetzt, weniger Sauerstoff umsetzt, weniger ATP benötigt, um die Geschwindigkeit letztendlich zu laufen, weniger Calcium umsetzt, um die Geschwindigkeit zu laufen. Und all diese genannten Dinger jetzt hier gerade, weniger oxidativen Stress produziert für die jeweilige Geschwindigkeit. Ich könnte das jetzt noch um ein Vielfaches ergänzen. Was ich hier gerade mache, ist letztendlich aufzuzählen, welche groben Signaltransduktionswege es gibt, um den aeroben Stoffwechsel, also die VO2 Max, anzupassen. Im Kern ist also die Aussage, je ökonomischer ich bin, desto letztendlich weniger Reiz setze ich für die VO2 Max, weil ich eben so ökonomisch bin. Ja, und das ist grundsätzlich überhaupt nicht schlimm. Man muss das nur auf dem Schirm haben, gerade wenn man hingeht und VO2 Maxes vergleicht miteinander. Weil, wie eben genannt, nur weil ich eine hohe VO2 Max habe, heißt das noch nicht automatisch, dass ich schnell bin. Sondern es kann sogar sein, dass ich eine verhältnismäßig niedrige VO2 Max habe, und damit meine ich jetzt im Bereich der Topläufer auf dem Marathon zum Beispiel, und aber trotzdem zu den schnellsten Marathonläufern gehöre, weil meine Ökonomie eben so gut ist, dass ich auch gar keine größere VO2 Max unbedingt erreichen kann, ja, weil ich ja einfach weniger Sauerstoff benötige, um die jeweiligen Geschwindigkeiten zu laufen. Ja, und deswegen haben wir häufig die Situation, das erleben wir auch bei Leistungsdiagnostik, manchmal auch mit Hobbysportlern, also jetzt gar nicht mal im Profibereich gesprochen, muss man sich ungefähr so vorstellen, wenn ein Sportler zu uns kommt, dann macht er beispielsweise eine Laufdiagnostik und dann kommen exakt die Werte dabei raus, die ich gerade genannt habe. Also, wie ist die Leistungsfähigkeit, also die Schwellengeschwindigkeit letztendlich, wie ist die VO2 Max, wie ist die VLA Max, wie ist die Laufökonomie? So. Dann geht der raus, fängt an zu trainieren, trainiert jetzt, sagen wir, 3-4 Monate, bereitet sich auf einen Marathon vor, wie dem auch sei. Dann kann es gut sein, dass der Sportler wiederkommt, und ich mache es jetzt mal sehr plakativ, und der findet keine Veränderung bei der VLA Max vor, der findet eine Steigerung der Schwellengeschwindigkeit vor, der findet keine Veränderung bei der VO2 Max vor, aber eine Verbesserung bei der Laufökonomie. Und somit ist die Verbesserung der Laufökonomie der einzige Grund, warum sich am Ende die Schwellengeschwindigkeit verbessert. Dieses Paradoxon ist echt wichtig zu erklären, weil es auch sein kann, dass die Laufökonomie sich so doll verbessert, dass vielleicht sogar beim Retest die VO2 Max abgenommen hat, und der Athlet aber trotzdem eine größere Schwellengeschwindigkeit hat, also eine höhere. Ja. Und das ist ein ganz normaler Vorgang. Also will sagen, man kann auch strukturiert trainieren, sich vorbereiten auf etwas und es kann passieren, dass sogar mal die VO2 Max kleiner wird über den Verlauf der Zeit, aber man trotzdem immer schneller und schneller und schneller wird. Was daran liegt, dass eben die Gleichung der Leistungsfähigkeit beim Laufen nicht nur aus der VO2 Max besteht, sondern aus der VLA Max auch und ebenso der Laufökonomie. Ja, das sind die drei Sachen, die mir in Bezug auf die VO2 Max wichtig sind. Ich wollte die einfach mal rübergeben, damit, ja, zum einen ich gerne gleichzeitig so ein bisschen zum Denken anregen will, dass wir anfangen, diesen Wert nicht einfach so unkritisch zu sehen und, ja, sondern vielleicht dem Ganzen auch eine gewisse Einordnung geben. Und gleichzeitig aber auch, weil es mir wichtig ist für euch da draußen, dass klar ist, das ist nicht das einzige Ziel, was wir im Training haben. Ja, wenn ihr für euch zu Hause überwachen wollt, wie entwickle ich mich, ist da ein Progress drin? Und jetzt machen wir das nicht, weiß Gott, wie spezifisch, dass ich sage, hey, ihr solltet im besten Falle all eure physiologischen Potenziale erstmal aufdecken, um dann genau an denen zu arbeiten. Mir ist völlig klar, dass das nicht für jeden einfach irgendwie möglich ist. Aber dann ist die beste Variante, die ihr habt, um eure Leistungsfähigkeit zu vergleichen, eben diese zu testen und nicht die VO2 Max als eine Komponente der Leistungsfähigkeit zu testen. Also geht hin und macht im Zweifelsfall einen FTP-Test über 20 Minuten. Lauf 10 Kilometer oder 5 Kilometer. Ja? Macht einen Schwimmtest über 200 Meter und 400 Meter als Beispiel. Das sind alles super probate Mittel, die man anwenden kann und die einem eine Aussage darüber geben, ob man sich entwickelt hat, ja oder nein. Die mangeln an Hintergrundinformationen. Wir wissen bei der Leistung über 20 Minuten im FTP-Test nicht, warum die jetzt gerade limitiert ist, also an welcher Stellschraube ich physiologisch drehen muss, damit beim nächsten Mal da nicht 300 Watt, sondern 330 Watt stehen. Aber hey, das ist dann auch schon so ein bisschen der fortentwickelte Bereich, bei dem man vielleicht sagen kann, das ist ja auch gar nicht unbedingt mal das, was ich im ersten Anlauf wissen will, wenn ich jetzt vielleicht noch halbwegs neu in dem Sport bin und überhaupt, egal in welchem jetzt gerade, Radfahren, Laufen, Triathlon, und mich überhaupt erstmal zurechtfinden will und schauen will, wie ich meine Leistungsfähigkeit, meinen sportlichen Progress über die Zeit ein bisschen beobachten kann. In diesem Sinne, das war heute eine kurze Folge. Drei Sachen zur VO2 Max, die ihr gerne bedenkt. Kommt in die WhatsApp-Community. Wir werden da in den nächsten Wochen immer mehr anfangen, noch ein paar Hintergrundinformationen zu solchen Dingen zu liefern. Und freue ich mich, euch da zu sehen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.